Achtung Leute, Flashback. Bestimmt hat jeder von euch noch den Lockdown-Horror vor Augen. Nach dem Aufstehen, halb noch schlafend und ungewaschen, erstmal vor den Laptop setzen und auf das große C-Symbol bei Teams starren, weil die meisten ihre Kamera nicht angemacht haben. Keine Gesichter, nur vermeintlich bekannte Stimmen und du allein in deinem Zimmer. Keine Konferenz, kein gemeinsames Zocken über Discord, kein Spaziergang oder Homeworkout konnten über die Einsamkeit und Sinnlosigkeit hinwegtäuschen. Alles fühlte sich so anstrengend, kompliziert, aber vor allem hoffnungslos an. So hat es zumindest ein Großteil unseres P-Seminars erlebt. Jeder hat irgendwie seine eigene Tragödie erlebt und ständig hat man sich gefragt, geht es nur mir so beschissen? Im Anbetracht dieser Erfahrungen haben wir uns im Seminar entschieden, einen Beitrag zu erstellen über Mental Health und Mental Issues. Für ein kleines Stimmungsbild haben wir eine anonyme Umfrage am Kasi gestartet. Zwar ist das Ergebnis nicht wirklich repräsentativ, aber dennoch eindeutig. Nein, nicht nur dir ging es in dieser Zeit beschissen und die Nachwehen sind immer noch zu spüren.
In den ersten 2 Wochen sagten 2/3 unserer Umfrageteilnehmer, dass sie sich fast jeden Tag hoffnungslos gefühlt haben. Was mangelnde Konzentration betraf, gaben 1/4 an, gar nicht davon betroffen zu sein. Beim Thema psychische Krankheiten haben 2/3 der Leute angegeben, Menschen mit Depressionen zu kennen. Und die Hälfte meinte, mit Menschen zu haben, die unter Schlafstörungen leiden. Einige Schüler gaben auch an, selbst an psychischen Krankheiten zu leiden. Wenn man sich mal ansieht, wie sich die Gesundheit der Teilnehmer durch Corona verändert hat, meinten fast 50%, dass sie sich verschlechtert habe. Würden sie sich selbst eine Note auf ihre psychische Gesundheit geben, hätten wir einen Durchschnitt von 2,56. Wir haben mit Frau Püttner, einer Sozialpädagogin, der WEFA GmbH gearbeitet und mit ihr ein Interview geführt.
Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit uns ein Interview zu führen. Und bevor ich Ihnen ein paar Fragen stelle, möchte ich Sie unseren Zuhörern noch kurz ein wenig vorstellen. Frau Büttner hat einen Master im Fach Sozialpädagogik und arbeitet in der WEFA GmbH in der Füllbach. Das ist eine Einrichtung für Menschen mit psychischen Behinderungen. Dort ist sie als Sozialpädagogin begleitend im Dienst tätig. Mentale Gesundheit ist ein Thema, das uns alle angeht, denn sie ist wichtig für das Wohlergehen eines jeden Einzelnen von uns. Doch was genau ist denn mentale Gesundheit überhaupt und welche Rolle spielt sie? Hiermit wären wir auch schon bei der ersten Frage. Frau Büttner, was ist denn mentale Gesundheit für Sie?
Mentale Gesundheit ist für mich ein Zustand, in dem man sich weitestgehend wohlfühlt, in dem man tägliche Herausforderungen bewältigen kann, in denen man leistungsfähig ist und ja mit normalen Belastungen, sage ich jetzt mal, umgehen kann.
Okay, welche Faktoren sind denn entscheidend, um mental gesund zu sein?
Na, man geht davon aus, dass jeder Mensch so eine gewisse individuelle Verletzlichkeit hat. Und dies ist eigentlich geprägt aus einmal genetischen Faktoren, die man halt mitbringt, und aber auch körperlichen Faktoren, zum Beispiel, wie war die Schwangerschaft, die Geburt, oder gab es Infektionen, mal gibt es bestimmte Krankheiten, die vielleicht auch in der Hirnstruktur irgendwas verändert haben. Das ist so die biologische Seite. Und auf der anderen Seite stehen so psychosoziale Faktoren, auch in der Kindheit beispielsweise. Wie war da so das Klima in der Familie, oder gab es sehr große, starke Stressbelastungen, gab es Misshandlungen, sowas in der Richtung. Das kann auch zum Beispiel auf die Hirnstruktur wirken und macht auch verletzlicher. Und das ist so die Sache, was die Verletzlichkeit einmal macht. Und das andere ist aber auch, welche Schutzfaktoren habe ich oder welche Ressourcen. Und das ist dann so wegen der Bereich, den kann ich selber auch mitwirkend beeinflussen. Also habe ich ein gutes Umfeld, habe ich soziale Unterstützung, fühle ich mich irgendwie so, dass ich aktiv was bewegen kann, auch Sport, ähnliches. Ne? Also das sind so Sachen, das sind so Schutzfaktoren, sagt man dann, wo man auch so ein bisschen was ausgleichen kann. Aber man geht davon aus, dass jeder Mensch so eine gewisse individuelle, auch Sollbruchstelle hat. Also die einen halten vielleicht viel mehr Belastungen aus als andere, aus eben sehr, sehr komplexen, wechselwirksamen Faktoren. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen. Also oder auf ein was zurückzuführen.
Und in welcher Art und Weise beeinflussen denn diese Faktoren nun die mentale Gesundheit?
Einmal die Verletzlichkeit, die wir haben. Je nachdem kann ich halt anders mit Belastungen umgehen. Und dann spielen hauptsächlich halt diese Ressourcen oder Schutzfaktoren eine Rolle. Also wenn ich zum Beispiel ein gutes soziales Umfeld habe und irgendwie mich unterstützt fühle oder um Hilfe bitten kann, auch soziale Kompetenzen habe, dass Konflikte besser lösen kann als vielleicht andere, ne? Dass die gar nicht so groß werden oder ähnliches. Das sind alles Sachen, dass ich eingebunden bin, vielleicht zum Beispiel auch in einem Verein oder irgendwie in einem Freundeskreis, ja, dass ich weiß, wie kann ich Emotionen regulieren, wie kann ich für Entspannung für mich sorgen oder dass ich eben auch nicht sozial isoliert bin. Das ist zum Beispiel auch eher ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen.
Welche psychischen Erkrankungen gibt es denn?
Ja, die größte Einheit, oder die, auf die man sich wirklich einigen kann, ist auf jeden Fall Depressionen, Psychosen, bipolare Erkrankungen oder sagt man auch manisch Depressive dazu, ja. Persönlichkeitsstörungen, da gibt es eine Reihe, Angststörungen, Zwangsstörungen und im großen Bereich machen auch so Traumafolgestörungen aus.
Wodurch können denn solche psychischen Erkrankungen ausgelöst werden?
Also im Hintergrund, ja, wie schon erwähnt, ist diese individuelle Verletzlichkeit. Und je nachdem, da muss dann sozusagen ein Stressor, sagt man, dazukommen. Und der kann entweder, dass es irgendwie ein krasses, kritisches Stressereignis gab, also wie Tod, Scheidung, ein Trauma oder vielleicht auch Arbeitsplatzverlust, was halt für jeden auch individuell einen Wert hat. Und das andere sind aber auch so Dauerbelastungen, die, ja, man sagt so über Unterforderungen in der Familie, in der Partnerschaft, im Job. Also wir sind ja alle sehr gefordert, auch ja, unser Leben auf die Reihe zu kriegen. Und es werden ganz schön viele Anforderungen an einen gestellt und vielleicht auch immer mehr.
Wir stellen euch jetzt die Geschichte von Mareike vor. Ihren Namen und das Alter haben wir abgeändert.
Mareike 17 leidet wie manche Schüler unserer Schule an Depressionen. Diese Depressionen sind verursacht durch Mobbing und Autismus, welcher erst am Anfang dieses Jahres diagnostiziert wurde. Sie hat 2 Suizidversuche hinter sich, weshalb sie in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. 3 Monate war sie in einer offenen und 6 Wochen in einer geschlossenen Anstalt. Nach diesen 6 Wochen in der geschlossenen wurde sie jedoch frühzeitig entlassen aufgrund von Platzmangel. Zum jetzigen Zeitpunkt sitzt sie isoliert zu Hause, hat keine Schule, leidet außerdem an Schlafstörungen und verletzt sich selber. Einen Therapieplatz zu finden dauert einige Zeit. Noch schwerer ist es, wenn, wie im Fall von Mareike, sich die meisten Therapeuten nicht gewachsen fühlen, die Probleme des Patienten wirklich zu behandeln.
Solche tragischen Schicksale sind leider kein Einzelfall. Zahlreiche Menschen leiden an Depressionen oder anderen psychischen Krankheiten. Neben Mobbing gibt es viele unterschiedliche Auslöser, die Personen in derartige Situationen führen können. Mit der Frage, wie Depressionen überhaupt entstehen, beschäftigen wir uns jetzt.
Sprechen wir nun über die Entstehung von Depressionen. Als erstes muss erwähnt werden, dass Depressionen bei jedem Menschen auftreten können, sei es durch eine schwere Verlusterfahrung oder schlicht und ergreifend, weil man empfindlich auf bestimmte Situationen reagiert. Es gibt allerdings nicht nur einen Erklärungssatz, wie Depressionen entstehen können. Bei der Entstehung von Depressionen wirken verschiedene Faktoren aufeinander ein: biologische, Umwelt- und psychosoziale Faktoren. Beginnen wir mit den biologischen Faktoren. Wie zahlreiche Studien belegen, kann auch die genetische Veranlagung zur Entstehung einer Depression beitragen. Herausgefunden wurde, dass Kinder, deren Eltern an Depressionen leiden, eine 10-15%ige Chance haben, ebenfalls an Depressionen zu erkranken. Nicht zu vernachlässigen ist aber, dass in so einem Fall die Erziehung auch eine große Rolle spielt. Die vererbten genetischen Faktoren reichen aber lange noch nicht aus, um einen Menschen in eine Depression zu treiben. Es spielen nämlich auch Umweltfaktoren eine große Rolle. Das bringt uns zu diesen: den Umweltbedingungen, welchen ein Mensch ausgesetzt ist. Logischerweise ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, an einem oft dunklen Ort wie Island höher als an einem Ort, an dem dauerhaft die Sonne scheint. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass an warmen, sonnigen Orten niemand an Depressionen leidet. Es spielt nämlich auch eine Rolle, wie oft sich ein Mensch in schwierigen Lebenssituationen befindet. In Schreck- und Gefahrensituationen werden Stresshormone ausgeschüttet, welche den Stress und die Anspannung erhöhen. Bei Menschen, welche sich oft in solchen Situationen befinden, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kontrollsystem für Stresshormone langfristig gestört wird und eine Depression entsteht. Den größten Anteil an der Entstehung einer Depression haben aber psychologische bzw. psychosoziale Faktoren. Psychosoziale Faktoren umfassen das soziale sowie das gesellschaftliche Umfeld. Fast alle an Depressionen leidenden Menschen sind psychosozialen Belastungen ausgesetzt. Wie auch die vorhin genannte Mareike, die in der Schule Mobbing zum Opfer fiel. Zu psychosozialen Faktoren zählen beispielsweise Überforderung am Arbeitsplatz oder in der Schule, eine konfliktreiche Partnerschaft oder auch traumatisierende Lebensereignisse, wie der Tod einer nahestehenden Person. Auch ein dauerhafter Mangel an positiven Gefühlen kann auf Dauer zu einer Depression führen. Dieser Mangel betrifft vor allem Personen, welche wenig bis gar keine sozialen Interaktionen haben, sei es durch die Lebensumstände oder das eigene Verhalten. Dadurch bekommt eine kontaktfreudige Person mehr positive Gefühle vermittelt als eine zurückhaltende, passive Person.
Wir hören jetzt noch einmal Frau Püttner.
Okay, woran merkt man denn, dass jemand nicht mental gesund ist und oder psychische Probleme hat?
Ja, das kann man immer, das gibt einfach ein großes Spannungsfeld, das kann man nicht so leicht sagen, ne? Weil es gibt halt leichte psychische Beeinträchtigungen des Wohlbefindens, die vielleicht auch jeder schon mal ein bisschen gespürt hat, je nachdem, was vielleicht mal vorgefallen ist, ob das Liebeskummer oder irgendwie familiäre Belastungen oder ähnliches sind, ne? Oder ob jemand ein bisschen depressiv verstimmt ist, bis hin zu einer wirklich krankheitswertigen psychischen Störung oder Erkrankung, die vielleicht dann auch chronisch verläuft. Und es gibt schon so allgemein, und das ist aber sehr, sehr unterschiedlich je nach Erkrankung, also aber es gibt so allgemeine Frühwarnzeichen schon, also wenn sich jemand sozial sehr zurückzieht, wenn man antriebslos ist, wenn man plötzlich einen Verlust von Interessen, manche, die ja Konzentrationsstörungen, innere Unruhe, sowas, das sind schon alles so Ängste, Albträume, ja, dass ich nicht mehr gut schlafen kann, das sind schon alles so Sachen, wo man aufpassen muss dann quasi, ne? Wo man sagt, oh, da ist vielleicht was im Anmarsch, dann auch vielleicht eine schlechte Phase mit bei einer psychischen Erkrankung.
Ein weiteres trauriges Leben hat auch Johann, 18 Jahre alt. Johann heißt in Wirklichkeit anders und kommt aus dem Umfeld eines Seminarteilnehmers. Er ist seit 6 Jahren mit Depressionen diagnostiziert. Er wurde gemobbt und hat dadurch Angststörungen und generell soziale Ängste entwickelt. Außerdem leidet er an Essstörungen, hat 2-mal versucht, sich umzubringen und verletzt sich auch noch selbst. Ihm hilft definitiv nicht, dass er in einem schweren familiären Umfeld lebt und aufgewachsen ist. Dennoch hat er sich getraut, seiner Familie seine Probleme zu gestehen, worauf er jetzt in einer offenen psychiatrischen Anstalt lebt.
Wie man im Falle von Johann sieht, können Krankheiten wie Depressionen einen Menschen sehr stark verändern. Vielleicht habt ihr es schon mal selbst miterlebt, dass eine extrovertierte Person zu einer eher introvertierten Person wird. Oft halten sich depressive Menschen für eine Belastung ihres Umfelds und ziehen sich deshalb zurück. Um so etwas zu verhindern, muss man einfach wissen, wie man mit solchen Personen gut umgeht.
Zuerst einmal kann man sagen, dass es in jedem Fall wichtig ist, sich durch ärztliche Therapien helfen zu lassen. Vor allem bei Suizidgedanken sollte man sich umgehend um Hilfe bemühen. Vielleicht kennt ihr es, dass ihr euch einfach nicht aufraffen könnt, irgendetwas zu machen. Ähnlich ergeht es auch Depressiven, denen oft die Kraft fehlt, zum Arzt zu gehen und professionelle Hilfe anzunehmen. Deshalb solltet ihr den Betroffenen dabei unterstützen, damit es ihm leichter fällt. Oft neigt man als Nichterkrankter dazu, das Missbefinden der Betroffenen als Übertreibung einzustufen und sie zu sehr zu bedrängen. Versucht das zu vermeiden und begegnet Depressionen am besten auch mal mit Humor, um so manche Situationen aufzulockern. Ihr kennt das bestimmt auch, dass euch jemand in einer Situation, in der ihr einfach nur alleine sein wollt, versucht, mit gut gemeinten Ratschlägen zu helfen. In derartigen Situationen bringen diese Ratschläge weder euch noch Personen, die an Depressionen erkrankt sind. Haltet euch also zurück, denn es hat keinen Sinn, einem depressiv Erkrankten zu raten, ein paar Tage abzuschalten oder zu verreisen oder sich zusammenzunehmen, denn diese Forderung kann er gar nicht erfüllen und entwickelt meist nur noch mehr Schuldgefühle. Auch Aufmunterungsversuche sind der falsche Weg. Umso wichtiger ist es, den Betroffenen zu unterstützen, wenn er Eigeninitiative zeigt. Jeder trifft im Leben wichtige Entscheidungen, zum Beispiel hinsichtlich der Berufswahl. Diese Entscheidungen können extreme Auswirkungen auf dein Leben haben. Deshalb ist es wichtig, dass solche Entscheidungen am besten nicht in der Krankheitsphase getroffen werden, denn viele entwickeln nach überstandener Krankheit eine andere Sichtweise auf ihr Leben. Hilfreich ist es auch, sich über die Krankheit im Internet oder mit Hilfe von Fachliteratur zu informieren, um Betroffenen bestmöglich zu helfen und sie richtig einschätzen zu können. Doch bei all diesen Bemühungen solltest du nicht deine eigenen Interessen aus den Augen verlieren. Tu dir außerdem öfter mal was Gutes, denn Depressionen können auf lange Sicht auch dich und dein Umfeld sehr belasten. Falls du nicht damit zurechtkommst, hole dir Unterstützung zum Beispiel bei Freunden, Selbsthilfegruppen oder beim Psychotherapeuten. Bist du selber an Depressionen betroffen, probiere professionelle Hilfe anzunehmen, auch wenn es große Überwindung kostet und du Angst vor Reaktionen deiner Umgebung hast. Wie das Sprichwort "geteiltes Leid ist halbes Leid" sagt, fällt es Erkrankten zu zweit oft leichter, mit der Krankheit umzugehen. Um sich von negativen Gedanken ein wenig abzulenken, bleibe am besten aktiv und halte Kontakt zu Freunden und Familie. Vielleicht hilft es dir, Bewegung und Sport in den Alltag mit einzubauen oder dich zu strukturieren und einen Tagesplan zu erstellen. Auch das Hören von Musik und Podcasts kann dir helfen, dich zu konzentrieren. Außerdem ist es wichtig, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, per Internet oder Treffen, um so herauszufinden, welche Lösung die beste sein könnte. Zuletzt kann man nur noch sagen, geh deinem Hobby nach und mach Dinge, die dir Spaß machen und Freude bereiten. Hoffentlich hilft es dir, dich von deinen Depressionen loszureißen.
Wir hören jetzt noch einmal Frau Püttner.
Nun, liebe Zuschauer, haben wir ja schon einiges zum Thema mentale Gesundheit und psychische Krankheiten gehört. Jetzt sind wir aber bei Frau Büttner, einer Expertin, die sich im Zuge ihrer Arbeit vor allem mit dem Thema psychische Probleme tagtäglich auseinandersetzt. Deswegen würde ich nun gerne auch Ihren Alterseintrag ein wenig besser beleuchten. Wie viele Beschäftigte arbeiten denn in der Zweigstelle der WVG GmbH in Gefilber?
Das sind 60 Personen. Also die Werkstatt hier ist auf 60 Personen angelegt.
Und in Ihrer Werkstatt sind ausschließlich Personen mit psychischen Erkrankungen beschäftigt. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also es muss eine psychiatrische Diagnose da sein. Es ist so, dass es manchmal schon auch Menschen gibt, zum Beispiel mit einer geistigen Behinderung, die auch eine psychische Erkrankung haben. Und da kommt es dann immer ein bisschen drauf an, was so am schwersten wiegt, ne? Was überlegt wird. Es gibt auch Werkstätten für Menschen zum Beispiel mit kognitiven Einschränkungen, ne?
Mit welchen psychischen Krankheiten haben Sie denn am häufigsten zu tun?
Nur mit der ganzen Bandbreite, also wirklich das, was ich vorhin erwähnt habe, also Depressionen, Psychosen, bipolare Erkrankungen, Angstzwangsstörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen.
Inwiefern beeinträchtigen diese Krankheiten denn den Alltag der Beschäftigten im privaten Leben, beziehungsweise auch auf dieser Arbeit hier?
Ja, hier muss man wirklich dazu sagen, dass das chronisch psychisch kranke Menschen sind. Also es sind keine Menschen, die vielleicht mal eine einmalige depressive Episode hatte oder ja, das überstanden hat und dann alles wieder in gewohnten Bahnen läuft, sondern das sind wirklich Menschen, da ja, ist entweder die Symptomatik dauerhaft oder immer wiederkehrend. Und es wirkt sich irgendwann halt auch so aus, bei chronisch psychisch Erkrankten, dass die Konzentration und Merkfähigkeit beispielsweise auch abnimmt oder auch durch die Medikation, dass da große Nebenwirkungen da sind und einfach der Alltag, also der Arbeitsalltag auch im allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr möglich ist, diese Belastungen auszuhalten. Und das ist auch hier die Voraussetzung. Also man muss hier erwerbsgemindert sein. Also es muss auch mit einem Gutachten und so weiter bestätigt werden von ärztlicher Seite und dass man eben nicht mehr als 3 Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten könnte. Ja, genau. Und sie brauchen aber manchmal auch Unterstützung im Bereich Wohnen. Da gibt es zum Beispiel so ambulant betreute Wohnformen. Also dass jemand schon seine eigene Wohnung hat, aber halt vielleicht 1 bis 2 Mal die Woche jemand mal für eine Stunde vorbeikommt und da gewisse Sachen mit demjenigen erledigt oder ihn da unterstützt. Oder auch in sozialrechtlichen Belangen, dass sie da Unterstützung brauchen. Also das ist dann manchmal schon eine ganz schöne Bandbreite.
Und welche Faktoren entscheiden denn nun über einen gelungenen oder eher weniger gelungenen Tag?
Ja, das ist auch ganz, ganz individuell. Viele berichten, dass zum Beispiel die Schlafqualität da eine Rolle spielt. Also wenn jemand mit vielen Ängsten oder Albträumen oder ähnliches, also dass sie nicht gut schlafen können. Das ist schlecht für den Tag quasi, dass da so das Allgemeinbefinden dann auch drunter leidet. Soziale Konflikte wiegen da auch oft sehr schwer, also dass die unlösbar scheinen oder die sich da ganz viele Gedanken drum machen. Ja. Ängste, Sorgen, aber auch die Nebenwirkungen oft von Medikamenten und manchmal ist das auch ganz unspezifisch.
Und was machen Sie und Ihr Team denn, um bei solchen Fällen zu helfen?
Ja, also ich glaube, das Größte hier ist ja trotzdem diese ganze Struktur, die schon die WEFA an sich bietet, also dass es eine Tagesstruktur gibt, dass die Leute ja soziale Kontakte haben, irgendwie sozial eingebunden sind, anstatt zu Hause jetzt auch ganz isoliert zu hocken quasi. Ne? Und da auch gewisse mit der angepassten Arbeit, die sie hier machen können, auch so ein Selbstwirksamkeitserleben haben, ja, ihr Selbstbewusstsein steigern können. Wir versuchen schon, soziale und berufliche Fähigkeiten zu trainieren auch. Und es gibt auch begleitende Angebote, also nicht jetzt hat die industrielle Montage beispielsweise oder in der Hauswirtschaft, wo die Leute wirklich arbeiten, sondern auch begleitende Angebote, jetzt in Corona-Zeiten leider etwas wenig, aber was mit Bewegung, Kreativität zu tun hat oder Entspannung, Training, auch therapeutische Angebote. Es gibt Einzelgespräche jetzt zum Beispiel mit einem begleitenden Dienst oder mit Gruppenleitern, wenn es nötig ist, oder Unterstützung bei sozialen Konflikten. Jo, und halt auch so Sozialrechtliches, ne? Also das ganze, der ganze Ämterapparat ist die Leute oft eben überfordert, dass sie da Unterstützung bekommen.
Gibt es hier Hilfsmöglichkeiten, die besonders effektiv sind oder muss Ihr Team individuelle Lösungen für jeden Einzelnen finden?
Also ich glaube wirklich, dass ein großes Gewicht hat hier tatsächlich diese Tagesstruktur, die hier geboten wird und die Möglichkeit, Arbeiten individuell anzupassen. Also zu sagen, wenn es jemand gerade echt schlecht geht, der macht halt zu Hause mehr. Also das ist alles möglich, dass das da einfach ein großes Verständnis auch da ist für die Menschen. Und alles andere muss wirklich individuell angepasst werden. Das je nach Erkrankung oder nach Ausprägung der Erkrankung, auch nach Persönlichkeit. Die einen brauchen soziales Kompetenztraining im Sinne, dass sie ganz verschüchtert oder ängstlich sind und nicht trauen, ihre Grenzen irgendwie deutlich zu machen, Nein zu sagen, und andere muss man eher bremsen.
Haben Sie einen Tipp, wie man am besten mit solchen Menschen, mit solchen Problemen umgehen sollte?
Ja, ganz normal. Und ich glaube, ein großer Punkt ist wirklich Verständnis haben und es nicht zu bagatellisieren, die Erkrankung, oder herunterspielen und sagen, ja, reiß dich mal zusammen. Vielleicht auch Hilfe und Begleitung anzubieten, wenn jemand das nötig hat. Aber auch selber, das ist auch ganz, ganz wichtig, als jetzt Angehöriger beispielsweise auch auf sich zu achten. Ja, und dass man sich selber vielleicht auch Hilfe holt oder zumindest mal beraten lässt und aufklären lässt, was ist das überhaupt, wie kann ich auch auf mich gucken, ne? Weil das kann manchmal ja auch belastend sein. Aber jetzt einfach auch, es gibt halt ein großes Stigma auch bei psychischen Erkrankungen, ne? Und das ist einfach oft nicht wahr. Das merkt man dann ziemlich schnell, wenn man mit den Leuten hier zusammenarbeitet.
Dann abschließend, denn wir sind ja auch jetzt schon fast am Ende des Interviews angekommen, noch eine letzte Frage. Was können wir denn alle tun, um auf unsere mentale Gesundheit zu achten?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, auf die eigenen Grenzen zu achten. Wenn man da merkt, dass man das lange überschreitet, dass man sich da einen Schritt zurückgeht oder sich Hilfe holt. Hilfe holen auch allgemein ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass man sich da nicht schämt. Da gibt es viele auch niedrigschwellige Angebote an Beratung, zum Beispiel den sozialpsychiatrischen Dienst jetzt in Coburg, und auch so eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu finden, weil der Job verlangt uns in der modernen Welt viel ab, eure Schule auch. Ich glaube, da werden die Anforderungen auch immer mehr, und ich glaube, da ist es gut, wenn man weiß, wie kann ich das ausgleichen. Also zum Beispiel mit Sport, es hat auf jeden Fall einen guten Effekt. Freundschaften pflegen, Hobbys haben, also das sind alles so Sachen, die ich selber ein bisschen machen kann. Dass ich nicht immer über meine Belastungsgrenze auch gehe.
Dann vielen Dank, Frau Büttner. Unser Interview ist jetzt leider schon zu Ende. Wir haben einiges Neues zum Thema mentale Gesundheit im Allgemeinen und auch im Speziellen zu psychischen Erkrankungen von Menschen aus der Sicht von Frau Büttner gehört. Und so wie für Sie die tägliche Sorge für Menschen mit psychischen Erkrankungen in der WFAG GmbH Niederfüllbach Arbeitsalltag ist, ist für uns alle mentale Gesundheit wichtig, um zufrieden zu leben, und ein Thema, das jeden angeht. Das Interview hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau Büttner, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben. Und wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Erfolg im Beruflichen, bei der Begleitung der mentalen Gesundheit der Menschen hier und der mentalen Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen.
In Deutschland erkranken jährlich 8,2% der Bevölkerung an Depressionen. Das entspricht rund 6,7 Millionen Bürger. Die Zahl der Toten durch Suizide ist auch viel höher als die Zahl der Toten durch zum Beispiel Drogen oder HIV. Die Mehrheit der Suizide erfolgt vor dem Hintergrund einer unzureichend behandelten Depression. Doch wie sieht die Situation weltweit aus? Ungefähr 20 von 100 Personen erkrankten in ihrem Leben mindestens einmal an Depressionen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit bis zu 300 Millionen Menschen Depressionen haben und nur jeder vierte adäquat behandelt wird. Zudem neigen Frauen öfters zu Depressionen als Männer, wobei Experten behaupten, dass es bei Männern eine höhere Dunkelziffer gibt. Aber die Zahl der Suizide ist bei Männern wesentlich höher als bei Frauen. Eine Präventionsmaßnahme, damit es erst gar nicht zur Depression kommt, stellt die Work-Life-Balance dar. Übersetzt: Arbeit, Leben, Gleichgewicht. Psychische Gesundheit steht immer im engen Zusammenhang mit dem inneren Wohlbefinden eines jeden Einzelnen. Es gibt viele verschiedene Einflussfaktoren. Der am häufigsten genannte ist die Arbeit. Work-Life-Balance beschreibt einen Zustand, in dem Arbeits- und Privatleben miteinander im Einklang stehen. Work und Life befinden sich also in einem permanenten Zusammenspiel. Die Work-Komponente bezieht sich auf die Erwerbsarbeit, bei uns Schülern auch auf die Schule. Die Life-Komponente hingegen auf andere Lebensbereiche, wie Familie, Freundschaften oder soziales und kulturelles Engagement. Ein gutes Zusammenspiel der beiden Komponenten beugt psychische Erkrankungen vor. Logisch, je ausgeglichener ein Mensch sein Arbeits- und Privatleben gestaltet, umso glücklicher und psychisch stabil ist dieser. Und umso unwahrscheinlicher ist es, dass er psychisch erkrankt. Allerdings ist die Work-Life-Balance auch ein unpräziser Begriff, weil er sehr individuell ist. Denn so ist die Komponente Arbeit immer etwas negativ dargestellt, weil sie als abgegrenztes Gegenstück zur positiven Komponente Leben wahrgenommen wird. Dabei sollten sich diese beiden im Idealfall unterstützen, ergänzen und Übergang fließend sein. Die Statistik nennt aber einige Punkte, die eine gute Work-Life-Balance ausmachen. So wäre zum Beispiel eine Wochenarbeitszeit von 38 bis 40 Stunden ideal, egal ob feste oder flexible Arbeitszeiten. Statistisch unterfordert alles darunter und überfordert alles darüber, schrittweise ein Arbeitnehmer und macht ihn schrittweise unglücklicher. Aber in der Realität muss das nicht der Fall sein. Auch eine 55-Stunden-Arbeitswoche mit weniger Freizeit ist für einige Menschen durchaus sehr zufriedenstellend, weil ihnen ihre Arbeit so viel Spaß macht. Darum sollte die Work-Life-Balance eher als individuelle Zielsetzung wahrgenommen werden und nicht als ein allgemein gültiges Phänomen. Wenn ihr jetzt merkt, dass ihr auch Symptome von Depressionen habt, traut euch und spricht mit eurer Familie oder Freunden über eure Mental Health. Weitere Hilfe findet ihr zum Beispiel auf der Website der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Psychische Erkrankungen sollte kein Tabuthema sein. Deshalb haben wir diesen Beitrag gemacht. Und jetzt zum Schluss nochmal ein kleines Dankeschön an unseren Technikmann Max, denn ohne ihn könntet ihr euch jetzt diesen Beitrag gar nicht anhören. Peace out, euer Pesemina.